Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
That test you passed? Not everybody does. Welcome to the afterlife.
Tenet von Christopher Nolan sollte und soll der Blockbuster des Sommers werden. Das Produktionsstudio Warner hofft, dass der Zeitreisefilm mit seinem Juli-Verleihtermin die Menschen wieder in die Kinos und damit die ganze Industrie zurück ins Leben holt. Wie die Voraussetzungen dafür stehen, klären wir unter anderem in dieser Sendung. Glück im Unglück ist die Corona-Krise für kleine Filme, die es schwer hatten, einen Verleih zu ergattern und die jetzt von den Möglichkeiten des Video-on-Demand-Booms profitieren. So wie Drift von Helena Wittmann. Wir haben über den Film schon bei seiner Premiere während der Filmfestspiele von Venedig berichtet. Damals wurde er zum Kritikerliebling, reiste durch viele Festivals und wurde samt Regisseurin von der MoMA in New York als ein wegweisendes Werk der Filmkunst im 21. Jahrhundert bezeichnet. Schön, dass man Drift jetzt in Deutschland streamen kann.
Stell dir vor, ein riesiges Krokodil paddelt im Urozean. Hin und her geht seine Kreise, vermischt ständig den ganzen Schlamm mit dem Wasser. Alles ist in Bewegung. Und dann, eines Tages, kommt ein Mann, also so ein Krieger, so ein mythischer Krieger, und tötet das Krokodil.
Zwei Freundinnen sitzen beim Essen an der Nordsee und erzählen sich Mythen von der Entstehung der Erde. Hier sind Teresa und Josefina noch zusammen. Aber Josefina wird im Verlauf des Films nach Argentinien zu ihrer Familie zurückkehren. Der Ozean wird dann eine unüberwindbare Distanz zwischen den beiden Frauen schaffen. Wie er das macht, gehört zum Aufregendsten, was man auf der großen Leinwand sehen konnte oder jetzt eben auf dem kleinen Bildschirm. Über die Kunst, den Ozean zu filmen, sprach ich vor der Sendung mit der Regisseurin. Ja, herzlich willkommen, Helena Wittmann. Hallo.
Hallo.
Als die französische Regisseurin Agnès Varda letztes Jahr vor ihrem Tod auf der Berlinale ihren letzten Film gezeigt hat, sagte sie darin, dass sie so gerne aufs Meer schaut, weil es so perfekt komponiert ist. Himmel, Horizont, Wasser. Schauen Sie auch gerne aufs Meer?
Auf jeden Fall schaue ich gerne aufs Meer. Das ist auch interessant, dass man diese Einteilung, also dass der Horizont irgendwie dazu zu gehören scheint. Also ich habe sogar mal irgendwann eine Videoinsertion gemacht, wo ich dieses Framing versucht habe zu verändern. Also ja, das ist schon ziemlich spannend.
In Drift zeigen sie ja zunächst erstmal eine Frauenfreundschaft. Teresa und Josefina, die sich trennen müssen. Josefina will zurück nach Argentinien gehen. Der Ozean wird dann die beiden Freundinnen trennen. Was war denn aber der Ursprung des Projekts, diese Frauenfreundschaft oder der Ozean?
Der Ursprung des Projekts war tatsächlich der Ozean. Und diese Frauenfreundschaft, die es tatsächlich auch gibt, die ist dem wahren Leben entnommen sozusagen, die hat sich dann in den Film geflochten. Und die beiden haben zueinander gefunden, also das Meer und eben diese Geschichte von dieser Freundschaft, der räumlichen Trennung. Die Freundschaft existiert ja noch immer.
Und was war es an dem Ozean? Letztendlich war das ja der Ursprung.
Genau, der Ozean, also das waren die Ausgangsfragen. Das ist natürlich so ein bisschen vage, jetzt sich daran zu erinnern. Aber es ging mir ganz stark darum, den Ozean als Raum zu verstehen oder zu erfahren erstmal. Also eigentlich sozusagen so ein Wunsch, das zu erfahren und was es bedeutet, eben als Mensch diesen Raum wahrzunehmen. Und dazu habe ich gar nicht so viel gefunden und wollte es eben auch selber erfahren. Also ich war vorher nie selber auf dem Ozean. Das haben wir erst für den Film gemacht.
Das ist ja ganz interessant, weil so Raumkonzepte, die spielen in ihren Werken sowieso eine große Rolle, also Innenräume, Außenräume. Und wenn Sie sagen, Sie wollten erfahren, was für eine Art von Raum der Ozean ist, nach der Auseinandersetzung damit jetzt, was ist es denn für ein Raum?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall ein sehr bewegter Raum. Also ich glaube, das sieht man auch in Drift oder zumindest ist das ein Punkt, der mir wichtig erscheint, dass es ständig in Bewegung ist. Und das ist etwas, auf das man keinen Einfluss hat. Das macht etwas mit dem Körper, das macht auch etwas mit dem Denken ganz stark. Mit dem Zeitgefühl. Ich glaube, das sind so die Punkte, die mir vor allen Dingen für Drift ganz, ganz entscheidend waren. Ansonsten natürlich hat man diese Weite auch, von der hört man öfter. Es ist aber interessant, dass ich zum Beispiel, ich habe mich nie verloren gefühlt. auf diesem Meer. Also ich wusste immer um dieses Land, das da in einiger Entfernung natürlich aber ist. Also es gab diese Rahmung. Was noch dazu kam, war die Tiefe. Also so ein Bewusstsein für die Tiefe. Das ist nochmal eine andere Dimension auf jeden Fall.
Die Motivgeschichte des Meeres in der Kultur ist sehr, sehr alt. Es gibt hunderte Interpretationen und Ansätze von dem großen Wasser. Mhm. Auch im Kino übrigens. War das denn auch ein Referenzpunkt, dass Sie sich Filme angesehen haben oder filmische Arbeiten, die sich dem Meer genähert haben oder dem Ozean genähert haben? Und wenn ja, was haben Sie denn gesehen, wie der Ozean oder das große Wasser dargestellt wird?
Es ist interessant gewesen, weil es viele Spielfilme gab, wo das Meer natürlich als so ein, ja, entweder so ein Sehnsuchtsmotiv wird oder es bekommt eine Symbolik oder es wird zu einer Metapher. Tatsächlich ums Meer geht es dann seltener, also es ist dann wirklich diese Projektionsfläche. Dann gibt es im Dokumentarischen natürlich ganz, ganz viel zur Arbeit auf dem Meer, die hart ist und ja auch immer nah am Tod steht. Also sozusagen diese Komponente auch des Schreckens, die kommt im Film doch relativ häufig vor und der Entbehrung. Und gleichzeitig gibt es dann sozusagen diese Filme von Land oder wenn man an der Küste steht, an der Küste geht, aufs Meer schaut, dann ist es eben diese Faszination natürlich aus einer sicheren Position heraus. Das wären so Beobachtungen.
Aber wie filmt man jetzt das Meer? Der Mittelteil von Drift zeigt Meer, den Ozean. Wir sehen Wasser, Wellen, mehr noch ehrlich gesagt. Der Ozean übernimmt so ein bisschen die Narration plötzlich. Es ist so, als würden wir uns in diese wogenden Wellen werfen wollen, obwohl die Kamera immer über Wasser ist, ne?
Ja, das stimmt. Also das war tatsächlich ein Wunsch ganz früh oder ein Gefühl, dass es so sein müsste, dass das Meer irgendwann auch zum Protagonisten oder zur Protagonistin wird. Und wie filmt man das Meer? Es gibt ganz bestimmt sehr, sehr viele Arten, das Meer zu filmen. Ich möchte auch gerne noch viele weitere ausprobieren. Bei Drift war es so, wir sind dann auf dieses Segelschiff, also wir sind mit einem Segelschiff ja über den Atlantik gefahren. Und das war für mich auch ganz wichtig, weil es eben die Einwirkung, also den Wind und eben diese Bewegung ziemlich direkt aufnimmt. Und die formale Entscheidung, die musste dann auch meiner Meinung nach ziemlich schnell oder konsequent getroffen werden. Und da diese Bewegung so großen Einfluss hatte, habe ich mich entschieden, letztendlich feste Einstellungen zu machen, also mit dem Stativ auf dem Schiff. Aber dadurch, dass natürlich alles in Bewegung ist, überträgt sich das direkt. Also man hat sozusagen die Dünung, die kleineren Wellen auch oben auf den Schiffskörper, auf das Stativ und die Kamera dann letztendlich. Dadurch ist es sehr bewegt.
Die Freundinnen erzählen sich an der Nordsee unterschiedliche Legenden von der Entstehung von Erde und Meer. Einmal geht es da um ein Krokodil, dann um ein Loch Ness-artiges Wesen. Woher stammen diese Mythen? Haben Sie sich die ausgedacht?
Also da geht es darum, Theresa, die ja auch mit mir diesen Film entwickelt hat, Theresa George, die auch die eine der beiden Freundinnen ist, ist im wirklichen Leben Ethnologin. Und das haben wir natürlich auch mit in den Film übertragen. Also es spielt schon eine Rolle und es war ganz interessant, weil das Meer an sich natürlich ein schwerer Gegenstand ist für die Ethnologie, weil es ja eben kein menschliches Wesen ist, trotzdem natürlich in Verbindung steht. Und was es gibt, sind aber eben diese sehr, sehr viele Entstehungsmythen, dass das Leben aus dem Meer kommt. Darüber sind sich doch ziemlich viele Kulturen einig. Und das einzubeziehen, eben auch andere Geschichten, andere Erzählungen, das war erstmal wichtig. Die tatsächliche Geschichte, die Theresa dann Josefina erzählt zuerst, das ist die aus Papua-Neuguinea, mit dem Krokodil und dem mythischen Kämpfer, die hat sie gelesen und hat mir die irgendwann erzählt. Ich fand die ziemlich toll. Ich denke mittlerweile auch, dass es viel mit dem Erzählen an sich zu tun hat eben. Und der Film ist ja auch eine Erzählung, auch wenn sie ganz subtil angelegt ist vielleicht, aber trotzdem gibt es natürlich eine Erzählung. Und es ist in dieser Geschichte eben, es gibt eben dieses Krokodil, was alles in Bewegung hält, das Wasser und die Erde sind vermischt. Und dann kommt ein mythischer Krieger, tötet dieses Krokodil und es entsteht Land und Meer, weil sich eben die Erde absetzt. Und letztendlich ist natürlich, warum kommt dieser Krieger? Das ist ja die Frage, die Josefina dann stellt. Also kommt er überhaupt her? Und ich glaube, dass das so ein Moment ist, warum die Geschichte überhaupt zu einer Geschichte wird natürlich. Also es gibt diesen Moment der Veränderung.
Dieser Hinsicht ist ja Drift ein Film auch über die Erfahrung des Verlassenwerdens oder Getrenntseins dann später. Das ist, würde ich schon sagen, so das Hauptgefühl, das sich auch sehr subtil durch die ganze Erzählung zieht. Der Titel ist ja vielleicht schon ein Hinweis. Drift, also treiben.
Genau, und Drift ist natürlich auch diese Abdrift, also man hat sozusagen ein Ziel, aber man wird von diesem direkten Weg immer wieder so leicht versetzt und verschoben und gerät eben dann auch auf Wege und in Areale, die vielleicht noch unbekannt waren. Und ich denke, das ist eine sehr direkte Erfahrung und war sowohl in der Beziehung als auch in diesen Reisebewegungen, die da stattfinden und den Begegnungen mit dem Meer, aber ja auch mit anderen Ländern. Und genau, das ist das Driften und dieses Verlassenwerden auf jeden Fall. Und darin aber tatsächlich ist es immer noch so, wenn ich Drift sehe, der berührt mich selber immer noch. Das liegt auch daran natürlich, dass Theresa und Josefina tatsächlich Freundinnen sind und dieses Meer zu einer wahnsinnigen Freundschaft geworden ist, würde ich mal sagen. Und ich glaube, dass dieser Moment der Veränderung oder dieser Sehnsucht, dass der da so stark drin steckt, das ist wahrscheinlich der Grund dafür und dass sich das nie auflöst.
Helena Wittmann, Regisseurin von Drift, war mein Gast. Drift ist derzeit zu sehen online auf dem Vimeo-Kanal des Grand Film Verleihs. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Während sich die Filmwelt in Deutschland angesichts der Corona-Lockerungen in Aufbruchstimmung befindet und landesweit nach und nach die Kinos öffnen, steht der Filmbetrieb in Österreich noch weitgehend still, obwohl die Corona-Beschränkungen dort früher gelockert wurden als hier. Die österreichische Filmbranche fühlt sich von der Politik daher auch im Stich gelassen. In Deutschland wird derweil wieder gedreht, allerdings unter sehr speziellen Bedingungen. Christian Berndt über Neues aus der Kinowelt in Corona-Zeiten. Are you ready to rock?
Ein Konzert in Corona-Zeiten. Die Techno-Band Scooter spielt ohne Publikum, ist aber live im Internet zu sehen. Mit dabei war das Team der Regisseurin Cordula Kaplitz-Post, die gerade einen Dokumentarfilm über die Band dreht. Im Januar war die Finanzierung für den Film geklärt, dann kam Corona und alles stand auf der Kippe.
Und dann haben wir einfach gesagt, nee, wir fangen jetzt an, weil wir müssen eigentlich diese ganze Krise, so wie sie anfängt und was das bedeutet für die ganze Filmwirtschaft und natürlich auch für die Künstler und so weiter, anhand dieser Produktion zeigen. Der Dokumentarfilm hat ja auch eine Aufgabe, auf gesellschaftliche Ereignisse zu reagieren.
Im März begannen die Dreharbeiten. Corona wurde dabei automatisch zum Thema des Films, weil die Folgen der Krise den Alltag der Musiker zu Hause oder im Studio bestimmen. Und Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen sind kompliziert und zeitaufwendig.
Man muss halt irgendwie ständig darüber nachdenken, ob man den Sicherheitsabstand einhält. Das ist halt etwas nervig.
Aber weil die Regisseurin die Aufgabe des Dokumentarfilms in der distanzierten Beobachtung sieht, sei Abstand beim Dreh manchmal sogar besser.
Das ist ja immer das Beste, wenn die Protagonisten eigentlich die Kamera vergessen.
Empfehlungen für den Filmdreh in Corona-Zeiten hat jetzt die Berufsgenossenschaft für Medienerzeugnisse herausgegeben. Die sehen unter anderem eine 5-tägige Quarantäne für Schauspieler vor, wenn sie zum Beispiel körperliche Liebesszenen drehen müssen. Über die Corona-bedingten Mehrkosten verhandeln Filmproduzenten mit den öffentlich-rechtlichen Sendern. Während hierzulande die Filmproduktion wieder an Fahrt gewinnt, steht der Filmbetrieb in Österreich noch weitgehend still. Denn zu viele Fragen, sagt der Wiener Filmverleiher Michael Steeskahl, seien noch ungeklärt. Die Filmbranche habe Konzepte erarbeitet, die aber von der türkis-grünen Bundesregierung ignoriert worden seien.
Die produzierende Wirtschaft hat sich zu Recht darüber empört, dass ein sehr praktikabler Vorschlag, der auch auf internationale Beispiele zurückgeht, wie man Dreharbeiten machen kann, der wurde von der Filmwirtschaft sehr detailliert erarbeitet und sehr frühzeitig präsentiert. Und da ist lange Zeit nichts geschehen. Also da wurde tatsächlich viel wertvolle Zeit verloren.
In den letzten Wochen gab es in der österreichischen Kulturwelt heftige Proteste.
Ich glaube, dass die Prioritäten falsch gesetzt wurden. Die wurden halt in Richtung Handel, in Richtung Gastronomie, in Richtung Tourismus. Und da ist die Kultur eindeutig unter die Räder gekommen.
Infolge der Proteste musste die Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek zurücktreten. Für den österreichischen Regisseur Markus Schleinzer liegt das Problem im allgemeinen Kulturverständnis seiner Heimat.
Der Kulturbegriff in Österreich ist meiner Meinung nach sehr zwiespältig. Also es gibt immer noch dieses weit verbreitete Bild, dass der Künstler, die Künstlerin bis um 10 Uhr der Hapfen liegt, wie wir hier so sagen würden, und dann ein bisschen was macht und dann um 14 Uhr sich dem Absinth hingibt. Es wird hier sehr selten verstanden, dass Kulturarbeit auch eine große Arbeit ist, auch ein Beitrag ist und vor allem, was selten wahrgenommen wird. Ich kann jetzt nur ein Beispiel sagen, allein die Filmwirtschaft in Österreich hat eine Wertschöpfung für dieses Land von 1,4 Milliarden Euro.
Die Kultur wird in Österreich gerne auf repräsentative Zwecke reduziert. Das hänge mit der gebrochenen nationalen Identität des Landes zusammen, die immer noch eine Folge der verdrängten NS-Vergangenheit sei, meint Schleinzer. Der Kultur sei in der Nachkriegszeit die Aufgabe zugekommen, die gesellschaftliche Realität folkloristisch zu verklären.
Und aus dem heraus gibt es so Kulturbestrebungen, die sehr touristisch angegangen wird, da ein bisschen ein Neujahrskonzert und um noch Straußwalzer spielen. Und dann gibt es also auch diese Kultur des Widerstandes. Wenn man sagt, dass Kultur immer unangenehm sein muss und auch auf Dinge hinweisen muss, die vielleicht schmerzhaft sind für eine Gesellschaft.
Der im Ausland hochgeschätzte österreichische Film sei dabei ein Störfaktor. Wie wenig Beachtung er in der Corona-Krise seitens der Politik finde, zeige sich schon daran, dass trotz Corona zum Beispiel das ZDF in der Steiermark drehen kann.
Dass andere jetzt da drehen und wir noch immer weit davon entfernt sind, zu wissen, unter welchen Bedingungen wir die Kameras wieder andrehen dürfen, das ist natürlich absurd.
Und obwohl der Shutdown in Österreich viel früher als in Deutschland gelockert wurde, sollen die Kinos erst im Juli öffnen. In Deutschland dürfen die ersten Kinos schon seit 9. Mai in Hessen öffnen, in Sachsen galt das 6 Tage später. Allerdings haben anfangs nur sehr wenige Kinos wie die Schauburg in Dresden wieder aufgemacht. Das Publikum blieb zurückhaltend.
Montag waren es um die 30, gestern waren es 50. Die ersten 2 Tage waren noch sehr überschaubar. Nichtsdestotrotz stimmt mich aber die Resonanz positiv. Die Leute, die gekommen sind, haben sich sehr gefreut. Und ich denke, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen verstärken und ein bisschen rumsprechen.
Der Geschäftsführer Stefan Ostertag ist optimistisch. Inzwischen haben 3 weitere Kinos in Dresden geöffnet. Die Kulturministerkonferenz und die Kulturstaatsministerin haben jetzt Eckpunkte für eine einheitliche bundesweite Öffnung der Kinos als Empfehlungen für die Bundesländer erarbeitet. Die Kinoverbände favorisieren den 2. Juli als gemeinsamen Start für die deutschen Kinos, einen Tag nach Österreich.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Extrêmement sérieux et qui ne sont pas sérieux.
Ich glaube, dass die Schauspielerei ein ernsthafter Beruf ist. Aber ich als Mensch bin überhaupt nicht ernsthaft. Und auch wenn es Menschen geben sollte, die behaupten, dass die Schauspielerei kein ernsthafter Beruf ist, bin ich sehr glücklich darüber, diesen Beruf sehr ernsthaft auszuüben. Voilà.
Ja, voilà, das tat er dann auch, Michel Piccoli, und zwar über 220 Mal. Eine Ära endet mit seinem Tod. Da waren sich die Nachrufe diese Woche alle einig. Welche Ära das ist und welche Filme man jetzt mit Michel Piccoli sehen sollte, das klären wir gleich.
Ah, je m'inspire un adjectif belle.
Bei Alter denke ich zunächst an ein Adjektiv, schön. Das schöne Alter. Mit 20 soll man ja dieses schöne Alter haben und die Alten träumen davon, von dieser wunderschönen Vergangenheit, die vielleicht auch scheußlich war. Dann gibt es das andere schöne Alter, bevor man stirbt. Ach, der lebt noch. Das ist das schöne Alter und das ist in meinem Fall so.
Irgendwie war Michel Piccoli immer alt. Und wenn er gegen Ende seiner Karriere immer wieder darauf angesprochen wurde, machte er, wie gerade gehört, seine Witze. Michel Piccoli, 1925 in Paris geboren, in eine Musikerfamilie hinein, begann seine Schauspielkarriere auf der Theaterbühne und rutschte dann Ende der 1950er Jahre in die Welt des Films. Er arbeitete mit den wichtigsten Regisseuren zusammen, von Jean-Luc Godard über Louis Buñuel und Alfred Hitchcock. Wir wollen uns seiner Karriere und seiner Kunst noch einmal nähern mit Katja Nikodemus, der Filmredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Wofür stand Michel Piccoli im französischen Kino im Gegensatz vielleicht zu einem Jean-Paul Belmondo oder Jean-Louis Trintignant?
Also Piccoli war kein Schauspieler, der ja in seiner Physis ruht, wie Jean-Paul Belmondo zum Beispiel. Der konnte ja Verführer, Gangster, Abenteurer-Typen spielen. Und Piccoli hatte eben auch nicht diese moralisch integre Ausstrahlung eines Jean-Louis Trintignant, der ja immer wieder Instanzen gespielt hat, Richter zum Beispiel. Sondern Piccoli war eigentlich auch kein Verkörperer, weder im körperlichen Sinne noch im Sinne einer Verkörperung von Prinzipien. Er war ein Schauspieler, der eher fluide funktionierte, ein in Frage stellte. Und deswegen, glaube ich, interessierten sich auch Regisseure für ihn, die selbst eher an Diskursen interessiert waren. Also Godard zum Beispiel, der mit ihm die Verachtung gedreht hat, einen Diskurs über das Kino selbst. Oder Claude Sautet, der immer in seinen Filmen Diskurse über die Liebe und Gefühle, über Liebesbeziehungen führte. Oder eben auch Claude Chabrol, dessen Film ja eben einen Diskurs über die Bourgeoisie als Lebensform geführt hatten. Die haben in ihm sozusagen ihren Schauspieler erkannt.
Ist das auch vielleicht der Grund, warum es so schwer ist, Piccoli an einer konkreten Rolle festzumachen? Also eine Rolle, für die quasi seine Karriere emblematisch stehen könnte?
Also es gibt wirklich eigentlich nicht die emblematische Piccoli-Rolle. Bei ihm geht es ja eher um eine melancholische Aura, eben eine fragende und sich selbst und seine Figuren und ihre Lebenssysteme befragende Präsenz. Und deswegen, glaube ich, bleiben dann doch auch am ehesten noch seine Rollen in Erinnerung, die dieses Befragen ins anarchische Extrem treiben. Also der Arbeiter Tamrock zum Beispiel in Claude Faraldos gleichnamigen Film, ich glaube von 1973 ist der, da spielt Piccolio einen Mann, der eines Tages zum Systemverweigerer wird, der seine Arbeit hinschmeißt, der seine Wohnungstür zumauert, der schließlich zum Höhlenmenschen wird und Polizisten brät und aufisst. Und da sieht man ihn ja zu Beginn, wie er mit einem Vorschlaghammer sein eigenes Küchenfenster aus der Hauswand schlägt. Und selbst bei dieser sehr physischen Tätigkeit dieser Verrückten, selbst bei diesem Ausrasten, scheint er allein durch seine Haltung dieses Ausrasten noch fragend in den Raum zu stellen. Oder eine andere extreme Versuchsanordnung ist ja das große Fressen von Marco Ferreri. Also vier Freunde treffen sich zu einer ja, suizidalen Fresssauf- und Sexorgie. Und da spielt ja Piccolini neben Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi und Philippe Noiret. Und er spielt eben den Fernsehproduzenten Michel, der als Kind seine Blähungen unterdrücken musste und dann eben auch am Ende unter schrecklichen Blähungen verstirbt. Aber das sind tatsächlich keine emblematischen Rollen, sondern eher Figuren, die sozusagen das Prinzip Piccoli übersteigern oder ins Anarchie extrem treiben und die uns, glaube ich, deswegen dann so eindrücklich im Gedächtnis geblieben sind.
Vielleicht nähern wir uns jetzt seinem Spiel mit einem konkreten Beispiel. Also hier eine Szene aus Claude Chabrols Blutige Hochzeit, eine Verführung in einem Museum.
Ich bin der König d'Espagne.
Dis donc, on est les rois ici.
Ma reine. Attends. Ah. Oh merde.
Ça agit partout, attention.
Et alors?
Was macht Piccolis Spiel in so einer Szene denn aus?
Also diese Szene, da geht es ja um die Lust am Exzess und an der Ausschweifung und an der fast schon eigentlich klischeehaften Übertreibung eines Ehebruchs. Die beiden Figuren treffen sich da im Schlafzimmer eines ja musealen Schlosses und Piccoli hat sich ja schon das Hemd aufgeknöpft in der Szene und er hat die schäumende Champagnerflasche in der einen Hand, er greift seiner Geliebten, der von Stéphane Audran gespielten Bürgermeisters, vor zwischen die Beine. Die Zigarette hängt ihm lässig im Mundwinkel. Und diese Ehebruchszene ist ja schon over the top, also eigentlich eine bourgeoise Fantasie der Ausschweifung. Und ich finde, Piccoli gelingt es in diesem Film übrigens insgesamt wunderbar, das Abgeschmackte dieses Phantasmas mitzuspielen, des Ehebruchs. Da begeht eben jemand einen Ehebruch und inszeniert ihn zugleich. Und gleichzeitig gelingt es Piccoli auch in dieser Szene, finde ich, die Ödnis dahinter zu spielen, also sozusagen die wahrhaft mörderische Leere und Langeweile hinter dem Schauspiel des Ehebruchs.
Können wir eigentlich bei ihm von einem Stil sprechen, einem Schauspielstil, oder ist es eher die Präsenz, die sich diesen Rollen auch anpasst?
Also es gibt ja Schauspieler und Schauspielerinnen, die ihre Rollen oder ihre Figuren innerhalb der Figur imitieren, also sie ausfüllen. Und es gibt solche, die ihre Rollen quasi durch sich hindurchfließen lassen, ja, so wie Isabelle Huppert zum Beispiel. Und finde ich eben auch Michel Piccoli, denn tatsächlich transportierte er immer auch eine Idee des Kinos oder die Idee des Kinos seiner Regisseure. Und ich glaube, ihn hat nie die Psychologie seiner Figuren interessiert. Er hat meines Erachtens, müsste ich mich sonst sehr falsch erinnern, er hat auch nie über die Psychologie groß gesprochen, sondern immer eher über das System, in dem seine Figuren stehen oder untergehen. Und an dieses System hat er sich dann sozusagen ausgeliehen.
Es ist ja auch immer so, dass die Figuren bei mir zumindest den Eindruck hinterlassen, dass sie den Spaß am Tabubruch haben, aber vielleicht, wie Sie erklärt haben, durch das Auslassen der Psychologisierung auch so eine Distanz mitspielen. Inwiefern ist dieses Distanzmitspielen auch vielleicht ein Resultat von Regisseuren wie Buñuel und Ferreri, die ja, ja aus dem Surrealismus letztendlich kamen?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass diese Haltung zu den Figuren schon das Resultat einer Beschäftigung mit den künstlerischen und geistigen Systemen seiner Zeit war. Also eher Verfremdung als Verkörperung oder eher Surrealismus als Realismus. Und gerade bei Louis Buñuel, da spielte er schon 1956 in Pesthauch des Dschungels seine erste größere Rolle. Und dann etwas später in Belle de Jour wird er ja als Freier zum diabolischen Gegenüber oder zur Projektionsfläche dieser von Catherine Deneuve gespielten Hauptfigur der Ehefrau und Prostituierten. Und ich glaube, da ist schon was dran. Wer früh mit Buñuel arbeitet, der kann dann eigentlich gar keinen naiven oder keinen ungebrochenen Begriff der künstlerischen Repräsentation mehr entwickeln. Zumindest, wenn man so intelligent und präzise arbeitet wie Michel Piccoli.
Piccoli hat ja Filme wie Tamrock, den Sie schon erwähnt haben, auch zum Teil selbst finanziert, also erst möglich gemacht. Filme, die man durchaus als Protestfilme heute bezeichnen müsste. Zeigt sich darin auch seine politische Haltung?
Ich denke schon, Also Piccoli war ein erklärter Linker und sein Name war immer wieder auch unter Petitionen und Aufrufen zu sehen gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen Rassismus. Er hat sozialistische Präsidentschaftskandidatin unterstützt. Aber ich würde auch sagen trotzdem, dass das subversive Potenzial seiner Filme dann nochmal in eine andere Sphäre geragt hat, auch durch die Wahl seiner Regisseure.
Falls man sich jetzt Piccoli als Schauspieler nähern möchte, falls man etwas verpasst hat, was würden Sie denn empfehlen? Bei welchen Filmen sollte man denn beginnen?
Also ich glaube, mein liebster Film mit Michel Piccoli ist »Ich gehe nach Hause« von dem großen portugiesischen Regisseur Manuel de Oliveira. Eines seiner Spätwerke, 2001 hat er da gespielt, da war er ja schon deutlich über 70 Jahre alt. Und Michel Piccoli spielt in diesem Film einen Schauspieler und dieser Schauspieler verliert schon in den ersten Filmminuten, erhält ihn die Nachricht, dass er bei einem Autounfall seine Frau, seine Tochter und seinen Schwiegersohn verloren hat. Und in diesem Film spielt er eben diesen Schauspieler, einen bekannten Theaterschauspieler, der langsam Abschied nimmt von der Bühne und vom Raum der Vorstellung, auch vom Leben. Und die Schauspielkunst wird in diesem Film »Ich gehe nach Hause« zur Spiegelfläche, eigentlich für die allgemeine große Gaukelei des Lebens. Es ist trotzdem ein ganz heiterer, auch ein melancholischer Film mit Slapstick-Elementen. Es geht letztlich darum, dass das Leben weitergeht, auch wenn unsere eigene kleine persönliche Vorstellung sich dem Ende zuneigt. Und ich finde es ein wunderbarer Film, ein Abschiedsfilm, mit dem man wunderbar Abschied von Michel Piccoli und ihn gleichzeitig kennenlernen kann.
Der große französische Charakterdarsteller Michel Piccoli ist mit 94 Jahren gestorben. Wir erinnerten an ihn mit Katja Nicodemus von der Zeit. Vielen Dank.
Gerne.
Ma fiancée trouvait mon nom très ridicule. Il l'a choqué, je crois, alors sans préambule. Un soir elle est partie, sans un mot, sans adieu. Mes yeux depuis 10 ans n'ont plus croisé ses yeux.
Da war er noch einmal, Michel Piccoli. Gesungen hat er nämlich auch, im Kino natürlich, hier in Jacques Demys Musical-Klassiker »Die Mädchen von Rochefort«, wo er übrigens den Pariser Kaufmann Simon Damm spielte, der nach Rochefort kommt, weil er sich dort vor 10 Jahren verliebt hat. Die Mädchen von Rochefort sind auch Teil einer gerade bei Studio Canal erschienenen DVD-Box mit den bekanntesten Filmen von Jacques Demy. Auch dabei ist natürlich Die Regenschirme von Cherbourg aus dem Jahr 1964, der damals als bester Film bei den Festspielen in Cannes ausgezeichnet wurde und das vom Jurypräsidenten Fritz Lang. Anke Lewicke hat sich durch die Jacques Demy-Welten für uns geschaut und hat jetzt sehr passend zum Thema ein knallbuntes Jacques Demy-Gedächtnis-T-Shirt an.
Ja, ich sag dir, aber würden wir jetzt in einem Jacques Demy-Film sitzen, also mein T-Shirt ist ja so schön rot, dann wäre das ganze Studio jetzt auch rot, weil Jacques Demy hat ja immer Ton in Ton gearbeitet und ich werde nie die Tapeten in Le Parablu de Cherbourg vergessen, weil die Tapeten haben dasselbe barocke Muster wie das Kleid von Catherine Deneuve.
Bleiben wir bei Die Regenschirme von Cherbourg. Es geht dort um ein junges Paar aus der Küstenstadt Cherbourg. Geneviève verkauft Regenschirme im Laden ihrer Mutter und sie ist verliebt in den Automechaniker Guy. Aber beide können eben nicht zueinander finden, denn Guy wird einberufen, um in den Algerienkrieg zu ziehen. Anke, der Schmerz der Liebenden, das ist so ein bekanntes Motiv aus Musicals, der wird aber hier durch die Chansons auch irgendwie politisch aufgeladen.
Ja, also normalerweise sind doch Musicals so bildgewordene Träume, Utopien, Illusionen. Man singt und tanzt, begibt sich in andere Sphären, das Kino kann abheben. Und das ist bei Jacques Demy dann tatsächlich auch schon anders, weil die Desillusion auch schon immer da ist. Also nimmt man jetzt mal die Heldinnen und Helden aus Le Parablu de Cherbourg. Catherine Deneuve hat nur ihre Mutter, der Automechaniker ist weise und das gibt es bei Jacques Demy immer wieder. Die Väter sind verschwunden. Da spielt natürlich der Zweite Weltkrieg einfach mit rein. Und überhaupt, ich meine, ein Musical und dann aber ein Handwerker im Blaumann, das ist schon ziemlich ungewöhnlich alles. Und ja, hören wir uns doch mal an, wie Jacques Demy so seine Gesangsnummern einsetzt. Also man sieht hier das Paar in so einem typisch französischen Bistro, eng umschlungen. Sie ist verzweifelt und erklärt ihm, dass ein Leben ohne ihn gar nicht möglich sei, dass sie dann sterben würde.
Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne
Ja, Ja, und wenn man das so hört jetzt, Patrick, dann klingt das natürlich kitschig und pathetisch, aber man kann doch auch sagen, dass der Schmerz hier noch einmal anders übersteigert wird. Also, dass er sich im Gesang ja so eine besondere Form sucht. Und das sind doch dann auch immer wieder Kinomomente, also wenn das Kino übersteigert, stilisiert. Und bei Jacques Demy habe ich eben immer das Gefühl, dass er mit diesen Stilisierungen auch seinen Helden und Heldinnen immer so was Trostspendendes gibt. Also dass sozusagen die Mittel des Kinos auch immer Rückendeckung für den Schmerz sind.
In der DVD-Box wird Jacques Demy's Stil beworben als Kontrapunkt zum dokumentarischen Realismus der Nouvelle Vague der 1960er Jahre. Inwiefern ist da etwas dran?
Ich finde ja, dass eigentlich Jacques Demy auch zur Nouvelle Vague gehört. Gut, wir haben in Außer Atem, machen wir mal diese Szene, die bekannt ist, die wir alle kennen. Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg laufen zusammen über die Champs-Élysées. Das wird in einer Schubkarre mitgefilmt und die Passanten werden einfach mit eingefangen. Also die Realität, das Dokumentarische kommt mit ins Bild. Und dadurch entsteht so ein Spannungsfeld. Und so hat eigentlich auch Agnès Varda immer gearbeitet, die ja die Frau von Jacques Demy war. Und trotzdem, das kann natürlich bei Jacques Demy nicht sein. Das sind alles gebaute Kulissen, da ist alles arrangiert. Aber ich finde, seinen Liebessucherinnen geht es genau um dasselbe. Also bei ihm wird die Liebe auch zum Diskurs, genauso wie bei den Nouvelle Vague-Regisseuren. Die Liebe soll da eben auch nicht den konventionellen, vorgeschriebenen Weg gehen, sondern sie soll sich jeden Tag eben auch neu entfalten. Und das erleben wir eben auch in den Filmen von Jacques Demy. Er hat auch eine Frivolität dabei, eine Offenheit. Man muss nur an Daniel Darieux denken, die ja die Mutter der Mädchen spielt in Rochefort und was sie einfach für eine Lebensgeschichte hat. Sie hat diese erwachsenen Zwillinge und dann hat sie aber noch einen kleinen Sohn. Ja, und sie lebt ihr Leben allein. Also das wäre in einem französisch-klassischen Film zu dieser Zeit undenkbar gewesen. Und was ich aber auch ganz interessant finde, ist, dass diese Kostüme und das Dekor, das sieht nie so wie abbestellt aus, sondern wenn Catherine Deneuve dann eben mit so einem Wagenrad großem Hut rumläuft, der gelb ist und ihre Täschchen ist auch gelb und die Schuhe auch, dann ist sie sozusagen ihr eigener Traum. Also das entspricht ihrer Vorstellung von sich selbst. Also das ist alles sehr, sehr selbstbestimmt, diese Illusion in den Filmen von Jacques Demy.
In den Farben setzt er natürlich auch so einen Link ins amerikanische Hollywood-Kino. Walt Disney ist da natürlich sehr nah und damit ist er natürlich auch geistig ein Nouvelle Vague-Mensch natürlich, weil das amerikanische Kino für alle Regisseure dieser Zeit sehr wichtig war. Anke, sag jetzt mal, die Inhalte von Musicals, die sind ja meistens so seichte Familiengeschichten. Bei Demy scheint das ja so ein bisschen anders zu sein. Es gibt da den Algerienkrieg, es gibt Einspielungen auf den Generalstreik, Inzest, da sind so sehr starke Themen und dennoch konfrontiert er das alles mit so klassischen Elementen eines Musicals, also Gesang und Tanz. Inszeniert er denn auch quasi eine andere Art des Musicals dadurch?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also seine Filme spielen ja immer wieder in Hafenstädten. Also du hörst so das Schiffshorn immer wieder. Dann ist so direkt die Sehnsucht nach Weite und Fremde da. Und dann aber gleichzeitig marschieren durchs Bild eben auch Soldaten. Und dann wird dieser Wunsch nach der Ferne direkt so entromantisiert. Also da ist schon immer alles im Bild drin. Oder wenn die Leute dann anfangen zu tanzen in die Mädchen von Cherbourg, da habe ich das Gefühl, da tanzt so eine ganze Generation. Also die Musik hat ja immer wieder Michel Legrand gespielt. Und das ist so eine Aufbruchsmusik, die vielleicht auch, wenn sie so klassische Swinging-Töne hat, doch ganz gut im Geist der 68er entspricht. Und wenn dann die Mütter ihre Kinder noch einfach so am Springbrunnen absetzen und so mittanzen, dann ist da schon was Besonderes einfach in der Luft. Das finde ich schon ganz interessant. Und dann finde ich auch, dass man bei Demy immer diese Inszenierung mitbekommt, also wie Künstlichkeit gemacht wird. Also das Gelb wirkt auf einmal noch gelber, das Meer verändert seine Farben. Also du kriegst so einen Sinn dafür, wie die Illusion entsteht und deshalb kannst du dich noch mehr da ja so reinbegeben.
Ans Glück erinnern. Die Kunst von Jacques Demy kann man jetzt in der neuen DVD-Box Demy Deneuve bewundern. 4 Filme erschienen bei Studio Canal, kosten da 22,99 €. Ja, auch in Hollywood sieht die Lage so aus. Drehstopps, Kinoschließungen, Festivalabsagen, kurzum Millionenverluste. Das ist das Bild, das sich in Hollywood auch breit macht. Das Herz der globalen Filmindustrie rührt sich aber langsam aus dem Lockdown. Besonders die Kinobetreiber haben Hoffnung, dass es bald wieder einen Alltag für die Moving Pictures geben wird. Katharina Wilhelm berichtet aus L.A.
Dies ist der Kampf unseres Lebens.
Mit einer Tüte Popcorn im Kinosessel lümmeln und sich 2 Stunden lang von der Leinwand einsaugen lassen. Schön wär's. Seit die Coronavirus-Krise die Welt unsicher macht, wurden Kinos weltweit geschlossen. Ein finanzielles Desaster für Kinobetreiber und die Filmindustrie. Von 20 Milliarden US-Dollar Verlust ging man jüngst weltweit aus. In den USA wird die Hälfte der Kinos von 3 großen Ketten betrieben. AMC, Regal und Cinemark. Keiner von ihnen hat bislang Pläne, vor Juni wieder zu eröffnen, obwohl dies in einigen Bundesstaaten der USA zumindest theoretisch wieder möglich wäre. Im US-Bundesstaat Georgia zum Beispiel. Dort bot der Gouverneur bereits für Ende April an, dass die Lichtspielhäuser wieder öffnen könnten. Die Menschen erleben gerade einen finanziellen Ruin und ich denke, die Leute sind ziemlich frustriert, zu Hause bleiben zu müssen.
Stay at home.
Doch trotz des Angebots schreckten viele Kinobesitzer noch vor diesem Schritt zurück. Denn wer sein Kino öffnet, der muss auch diverse Einschränkungen in Kauf nehmen, erklärt Allison Kosberg von Arthouse Convergence, die mit rund 200 Arthouse-Kinos in den USA zusammenarbeitet.
How do you maintain distance in the lobby?
Wie schafft man Distanz in der Lobby? Wie hält man Abstand am Popcornstand? Manche Kinos müssten ganze Sitzreihen entfernen. Die Richtlinien in Texas sagen zum Beispiel, dass die Kapazität der Sitzplätze auf 25% reduziert werden muss. Manche Kinos werden sicherlich eröffnen. Bei anderen sind die Kosten einer Wiedereröffnung zu hoch, wenn man nur wenige Tickets verkaufen kann. Und das macht dann finanziell keinen Sinn.
The overhead of reopening is not enough to kind. They're not able to seat enough people for it to be financially reasonable.
Und selbst wenn die Kinos wieder aufmachen, was werden sie ihrem Publikum überhaupt anbieten können? Alle geplanten Filmstarts wurden in den vergangenen 8 Wochen abgesagt, darunter Blockbuster wie der neue James-Bond-Film zum Beispiel.
So when we're thinking about theaters reopening in a patchwork,
wenn Kinos uneinheitlich wieder aufmachen, mal hier, mal da, ist das schwierig für einen Markt, der national und international meistens gleichzeitig operiert, sagt Allison Kosberg.
We are not seeing theaters in Los Angeles and New York.
Wenn Kinos in Los Angeles und New York zum Beispiel nicht aufmachen, aber Kinos in Oklahoma und Texas, werden wir trotzdem keine großen Filmstarts sehen. Und gerade in diesen Großstädten, die so wichtig für den Filmmarkt sind, wird es wohl noch dauern. Im Großraum Los Angeles zum Beispiel werden die Kinos Anfang Juli nicht wieder aufmachen. Das wurde diese Woche bekannt gegeben. Zumindest ein Film soll in den USA bereits am 1. Juli anlaufen. Der Thriller Unhinged mit Russell Crowe in der Hauptrolle.
Having a kind of a hard time lately.
I'm sorry. Accept my apology.
Just ignore him.
If you could just do the same, we could press reset.
I don't have anything to apologize for.
Eigentlich war der Kinostart für September geplant. Offenbar hofft das Studio nun auf einen starken Start für den Kinosommer, wenn man fast außer Konkurrenz im Kino laufen könnte. Trotz allem, der finanzielle Schaden ist enorm. Fraglich ist, wie viele Kinos die Pandemie langfristig überleben werden. Schon wurde spekuliert, ob zum Beispiel der Internetkonzern Amazon, der auch ein eigenes Filmstudio aufgebaut hat, die angeschlagene Kinokette AMC schlucken könnte. Allison Kosberg, die eng mit den Arthouse-Kinos in den USA zusammenarbeitet, hofft, dass die meisten kleineren Lichtspielhäuser die Krise irgendwie überleben werden. Die unabhängigen Kinos würden erst einmal auf Klassiker und ältere Filme setzen, bis neuer Filmnachschub kommt. Was ihr Hoffnung macht? Das Kinopublikum in der Independent-Szene sei sehr treu.
Our data shows that arthouse cinema attendees are kind of the most loyal of cinema attendees.
Unsere Daten zeigen, dass unser Arthouse-Publikum zu den loyalsten Kinogängern gehört. Und wir hoffen, dass das Publikum genau das tut: in das Kino zurückkommen, das sie so sehr lieben.
Als einen Liebesbrief an alle New Yorker hat Spike Lee einen Kurzfilm genannt, den er vor kurzem auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat. Ein Liebesbrief an eine Stadt, die besonders hart von Corona zurzeit betroffen ist. Es sind gut 28.300 Menschen an Covid-19 gestorben, 356.000 sind daran erkrankt. Umso interessanter wirkt dieser filmische Liebesbrief an New York City, die Stadt, die für Spike Lee immer schon eine zentrale Rolle gespielt hat. Welche Bilder diese New York-Liebe erzeugt hat, darüber spreche ich mit meiner Vollbild-Kollegin Susanne Burg. Susanne, Spike Lees New York-Film ist 3 Minuten 30 lang, genauso lang wie der Song New York, New York von Frank Sinatra. Frank Sinatra würde ich jetzt mit Spike Lee nicht in Verbindung bringen. Wie geht denn das zusammen?
Ja, ich glaube, beim Liebesbrief kann man schon mal dick auftragen. Insofern passt es vielleicht. Frank Sinatras New York, New York ist ja die Hymne für New York geworden. Obwohl den Song ursprünglich Liza Minnelli gesungen hat in einer anderen Liebesgeschichte, dem Film New York, New York von Martin Scorsese 1977. Aber egal. Was sieht man nun in Spike Lees Film? Die Kamera gleitet so durch die Stadt, durch alle 5 Bezirke. Spike Lee beginnt in Brooklyn. Klar, sein Bezirk, hier ist er aufgewachsen. Er beginnt in Coney Island mit dem Riesenrad, dem Wonder Wheel. Und von da geht es in die Stadt hinein zur Brooklyn Bridge, der Freiheitsstatue, der Grand Central Station. Aber auch zu diesen Brownstone-Gebäuden, die in seinen Filmen immer wieder auftauchen. Also diesen Reihenhäusern mit den Treppen davor, wo so viele Unterhaltungen in seinen Filmen stattfinden. Das Zentrale bei diesem kleinen Kurzfilm ist, die Straßen sind die ersten beiden Minuten leer. Schaukeln, schwingen, alleine auf dem Spielplatz, kein Mensch ist zu sehen in den sonst ja so menschenreichen Filmen von Spike Lee. Es ist nämlich ein New York, das sich im Lockdown befindet. Es ist gespenstisch. Und dann in der letzten Minute tauchen die Corona-Bilder auf, die Zelte im Central Park, die Krankenwagen, Notaufnahmen. Und dann kommen Bilder von klatschenden Menschen, die Krankenschwestern unterstützen und zujubeln. Und dazu singt Frank Sinatra dann die legendären Zeilen: Wenn du es hier schaffst, schaffst du es überall. Also subtil ist das nicht. Es ist ein Aufruf von Spike Lee, diese Krise tapfer weiter zu bewältigen.
Also jetzt nicht der Wutbürger Spike Lee, so wie wir ihn kennen, immer anklagend, sondern dann doch jetzt unterstützend.
Ja, man darf nicht vergessen, es ist ein Film für Instagram. Mal gucken, was er mit dieser Krise sonst so anfängt. Denn klar, Spike Lee ist einer, der sich einmischt, der politisch Stellung bezieht. Da müssen wir nur auf seinen letzten Film schauen, Black Klansman, der ja mit Bildern von Charlottesville in Virginia endete, als Tausende von Rassisten mit Fackeln durch die Stadt zog. Oder man denkt an seinen Dokumentarfilm When the Levees Broke über das Versagen der Regierung in New Orleans nach dem Hurricane Katrina. Also die Corona-Pandemie gäbe für einen politisch denkenden Menschen wie ihn in einer Stadt, in der die Sterblichkeit unter Afroamerikanern bei Covid-19 ja so hoch ist, einiges her für ein Drehbuch. Aber erstmal kommt ja im Juni sein neuer Film, The Five Blood, raus bei Netflix. Auch der verspricht, interessant zu werden, eine Auseinandersetzung mit dem Vietnamkrieg auf Spike Lee'sche Art und Weise.
Bleiben wir noch etwas bei New York City. Diese Stadt ist bei so vielen Filmemachern enorm ausgeprägt. Denken wir nur an diese ganz offensichtlichen Beispiele, die ganzen Gangster bei Martin Scorsese, Woody Allen, der durch den Central Park mit seinen Frauen streift, oder auch Sidney Lumet. Und die Bilder, die sie da geschaffen haben, haben auch unser Bild von New York extrem geprägt und wirken dann auch wiederum auf andere Filmemacher natürlich aus. Welche Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang den Spike Lees Filmen zu?
Ja, Spike Lee ist heute auf der offiziellen Tourismus-Webseite von New York porträtiert mit seinen Filmen. Ja. Also die Stadt hat schon früh erkannt, dass Filme über New York das Bild der Stadt prägen und gut sind für den Tourismus. Die Filmindustrie, darf man ja auch nicht vergessen, ist riesig in New York. 9 Milliarden US-Dollar werden hier im Jahr umgesetzt und es gibt über 130.000 Jobs in der Branche, oder sagen wir, gab es bis zur Pandemie. In einer Studie mit dem Titel Wie Filmemacher von New York das Bild marginalisierter Gruppen in und außerhalb von Filmen beeinflusst haben. Da haben 7 von 18 interviewten Filmemacherinnen erzählt, wie stark ihr New York-Bild beeinflusst wurde von Spike Lee und speziell von Do the Right Thing.
Warum gerade Do the Right Thing?
Ja, es ist ein Film, 1989 erschienen, der ja in vielerlei Hinsicht, würde ich sagen, ins Herz der US-Gesellschaft ging, auch stilprägend war, beziehungsweise wo Spike Lee seinen Stil perfekt entfaltet hat. Wir erinnern uns, angesiedelt in einer konkreten Nachbarschaft in Bedford-Stuyvesant in Brooklyn, damals verschrien noch als ganz schlimmer Bezirk, als Ghetto mit Gewalt, aber Spike Lee zeigt ihn als bunte Nachbarschaft mit sehr unterschiedlichen Charakteren. Er gibt sozusagen der Nachbarschaft ein Gesicht mit einem Alltag. Er spielt im Sommer, es ist heiß, alle sind auf der Straße, unterhalten sich auf diesen Treppen, die berühmten Hydranten ermöglichen eine Dusche, ein DJ legt in einem Ladenstudio Platten auf. Der erste Song, den wir hören, ist Public Enemy Fight the Power, 1989, ganz frisch erschienen. Dazu tanzt eine Frau und ihr Kostüm ändert sich vom Minirock zur Boxausrüstung. Damit macht Spike Lee auch das Thema klar. Es geht ums Kämpfen. auch um die Frage, wen man wie bekämpft. Und es passiert dann, wie es in New York immer wieder passiert ist, eine Minderheit bekämpft die andere, in dem Fall Afroamerikaner gegen Italoamerikaner. Es ist ein Blick auf Polizeigewalt, der auch von heute stammen könnte. Und in diesem sehr lokalen Streit zeigt sich noch ein anderes wichtiges Thema neben der Polizeigewalt. Privateigentum im öffentlichen Raum, ein zentrales Thema in der Bürgerrechtsbewegung. Und wie aktuell der Film war, zeigte dann auch die Oscarverleihung 1990, in der ja dann Miss Daisy und ihr Chauffeur als bester Film gewannen. Sehr romantisierender Blick auf die Beziehung zwischen Schwarz und Weiß.
Das stimmt. Aber zurück zum New York-Bild von Spike Lee. Was macht es aus? Sind das diese Nachbarschaften in Brooklyn?
Das würde ich sagen. Er hat selber mal gesagt, dass es bei New York ja darum geht, auf der Straße zu sein. Bei ihm ist es immer so die Intimität von kollektivem Leben in New York City in einer bestimmten Nachbarschaft. Das sieht man gerade bei seinen ersten Filmen wie Nola Darling, also She's Gotta Have It, oder auch bei Summer of Sam, später noch von 1999. Es ist immer ein Kosmos in sich, quicklebendig, stylisch, die Figuren teilweise schrill, nicht psychologisch ausgefeilt, sondern überzeichnet. Das wurde ihm gerade bei den jüdischen Charakteren ja auch immer wieder vorgeworfen. Aber es ist ein Blick auf privates Leben, das immer auch geschichtlich und kulturell geprägt ist, also immer auch die Narben der Vergangenheit deutlich macht. Daher wirkt diese muntere Nachbarschaft auch immer ein bisschen wie ein Käfig, aus dem Protagonisten dann nicht rauskommen. Aber das Zentrale ist, er gibt den ethnischen Gruppen einen selbstverständlichen Raum in der Stadt. Sie leben hier und insofern ist es kein Wunder, um auf die Studie über die Darstellung marginalisierter Gruppen im Film zurückzukommen, dass Filmemacherinnen genau dieser Gruppe in ihrem New York-Bit so stark beeinflusst wurden von Spike Lee.
New York, New York, das ist der Kurzfilm, den Spike Lee jetzt gemacht hat und den er auf Instagram veröffentlicht hat. Sein neuester Spielfilm, The Five Bloods, in dem es um afroamerikanische Kriegsveteranen geht, die nach Vietnam zurückkehren, um die Überreste eines Kameraden zu suchen, erscheint am 12. Juni bei Netflix.
Top 5.
Spike Lee liebt also sein New York wie kein zweiter. Aber er ist dabei nicht der Einzige. Neben Paris gibt es wohl kaum eine Stadt, die häufiger filmisch reproduziert wurde. Also alle Filmliebhaber sind irgendwie Bewohner von New York City. Einer Stadt übrigens, die sich mit Krisen auskennt und damit ihre düsteren Seiten nie versteckt hat. Hartwig Tegeler sucht in den heutigen Top 5 dieses nicht so schöne, aber trotzdem sehr dynamische New York.
Lust auf einen Film?
Ach ja, Frankie, wie das so schön klingt. Wenn du es hier schaffst, dann schaffst du es überall.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Permanent Vacation von Jim Jarmusch, 1980.
Das New York-Gefühl bei Jarmusch verdichtet sich im kontrapunktischen Schnitt. Da die Menschenmassen in den Straßen, die in Zeitlupe durch die Schluchten der Wolkenkratzer strömen. Schnitt. Leere Straßen, voller Müll, die andere Seite, die hinter den glitzernden, geschäftigen Fassaden. Alley stellt sich vor, während er seinen Namen in einer dieser Straßen an die Wände sprüht.
My name is Aloysius Christopher Parker. And if I ever have a son, he'll be Charles Christopher Parker. Just like Charlie Parker. But people I know just call me Alley. And this is my story, or part of it.
Ellie, Vater abgehauen, Mutter in der Nervenheilanstalt, ist auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, streift durch die Straßen von Manhattan, um andere Verlorene zu treffen. Jim Jarmusch sagt, er reagiere auf ein Amerika, in dem alles vermarktet würde, in dem alles unter dem Banner von Gier und Profit stehe. Darauf reagiere ich, so Jarmusch, indem ich Filme über scheinbar vertriebene, marginale Figuren mache und über all jene unbedeutenden Dinge, die sie tun.
Platz 4. Brennpunkt Brooklyn. The French Connection von William Friedkin, 1971.
Popeye Doyle, Gene Hackman, New Yorker Cop, ist so drauf.
Oh, lahme Ente.
Konnte ich denn riechen, dass er ein Messer hatte?
Trau keinem, Nigger.
Auch Weiße haben Messer.
Dann trau eben keinem mehr.
Trau keinem. Ein Off-New York, eines von Verbrechen, Drogen, Rassismus.
Geht von der Bar weg und dort an die Wand!
Und legendären Verfolgungsjagden, in der die Stadt, die hier als Sündenfuhl gefilmt wird, und in ihrer mörderischen Energie, ihrem Chaos, ihrer Unübersichtlichkeit, die Aura einer Landschaft bekommt, die den Film erzählt. Adrenalin pur, City that doesn't sleep. Nur wenn Popeye und Cloudy mal im Auto hocken, Observation, gibt es kurze Momente der Ruhe.
Das Ding ist nicht sauber, Cloudy. Wir warten hier die ganze Nacht, wenn nötig.
Platz 3. Der Marathonmann von John Schlesinger, 1976.
Noch ein Film, der mit seinen Bildern vom Diamond District in New York beispielsweise fast wie dokumentarisch wirkt, wenn Dustin Hoffman, Marathonläufer, Student, Bruder eines Geheimagenten, ins Visier des alten KZ-Arztes Laurence Olivier gerät, der seinerseits die Diamanten retten will, die er den Häftlingen in Auschwitz gestohlen hat. Die Geschichte vom alten Nazi, der in New York untertaucht, wirkt, als grabe Regisseur Schlesinger tief in den Eingeweiden der Stadt da, wo alte Lügen und Geheimnisse lauern. Wenn Dustin Hoffman am Anfang am Hudson River entlang joggt, ist im Hintergrund die Skyline von Manhattan zu sehen. Verlockung? Eher eine existenzielle Drohung.
Platz 2. King Kong von Marion C. Cooper und Ernest B. Schutzeck, 1933.
King Kong, der nach New York verschleppt wird.
Es war König und Gott auf einer fernen Insel. Aber jetzt kommt es zu uns in die Großstadt. Der Freiheit beraubt.
Dann sagt der geschäftstüchtige Regisseur, der den Riesenaffen vor Publikum in Smoking und Abendkleid präsentiert.
Ein Schaustück zur Befriedigung ihrer Neugier. Sie sehen Kong, das achte Wunder der Welt.
Moritat über ein unschuldiges Wesen, das in die Zivilisation gezwungen wird und angesichts von Gier und Geschäftssinn nur scheitern kann. Mehr ätzende Analyse als die der Besucherin der Kong-Präsentation in einem Theater am Broadway geht nun wirklich nicht.
Du, was ist es denn eigentlich?
Es soll so eine Art Affe sein.
Gibt's hier in New York nicht schon Affen genug?
Und sicher ist dies einer dieser Affen, auf den die Dame abzielte.
Auch ein Näschen?
Oh, nein, danke, danke sehr. Nett.
Platz 1, The Wolf of Wall Street von Martin Scorsese. 2013.
New York, Wall Street. Jüngere Ausgabe von Michael Douglas alias Gordon Gekko aus Oliver Stones Film Wall Street ist hier Leonardo DiCaprio alias Jordan Belfort. Er zelebriert den Wahnsinn der Gier.
Du siehst mich an, als wäre ich verrückt.
Das ist obszön.
Es war obszön. In der normalen Welt. Aber wer wollte da schon leben?
Das grässliche Zwergenwerfen in der ersten Szene von The Wolf of Wall Street wirkt wie die noch zynischere Doublette der Präsentation des Riesenaffen in King Kong. Am Ende ist der New Yorker Broker zwar gescheitert, aber nach der Entlassung aus dem Knast macht er einfach weiter in der Stadt, die niemals schläft und in der das Geschäft weitergeht und weitergeht. Wie sagte Jordan Belfort am Anfang, und das gilt natürlich auch über das Ende von Scorseses Film hinaus.
Ich begebe mich an den einzigen Ort auf Erden, der zu meinen hochgesteckten Zielen passt.
Und damit geht Vollbild, das Filmmagazin, für heute zu Ende.